Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Gauchina Sivagenishamurthy von dem Startup Elva. Da gab es gerade eine tolle Finanzierungsrunde. Es geht um das Thema Elektromobilität und die Frage, was sind denn eigentlich die größten Painpunkte, die uns noch daran hindern, quasi mehr Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu bringen? Darüber haben wir gesprochen, ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Wir gehen auch sofort rein. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf das Gespräch nachher. Um 16 Uhr begrüßen wir Alexander Grahn, den Founder und Managing Director von Bobby. Und Bobby ist eine Plattform, die sich ja ein bisschen ähnlich wie Schüttflix anfühlt, aber dann doch was ganz anderes macht. Es geht aber auch um die Bauindustrie, es geht aber mehr um die Materialien, die Schüttflix eben nicht abdeckt. Von daher auch ein sehr spannendes Unternehmen. Dort kann man lernen, wie man einen Marktplatz in einer ja doch sehr verkrusteten Industrie aufbaut. Und ja, das ist, glaube ich, auch wieder ein riesengroßes Thema, ein riesengroßer Markt, der gerade quasi gehoben wird. Also von daher auch das eine Empfehlung, sich das nachher anzuhören. Um 16 Uhr, wie gesagt, das Gespräch mit Alexander Grahn. Damit genug der Vorrede. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's weiter mit Gauchina Sivagenishamurthy von Elva.
Startup Insider Daily. Interview.
Also wir gehen ins schöne Grafschaft und jetzt passiert mir zum allerersten Mal eine Sache, die mir in 500 Gesprächen noch nicht passiert ist. Ich bitte den Gast, sich selbst vorzustellen aufgrund des Namens.
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Gauchina Sivagenishamurthy und ich werde üblicherweise Gauri genannt.
Cool. Und du bist von Elva, das müssen wir dazu sagen. Ihr seid im Energiemarkt im weitesten Sinne unterwegs, ne?
Genau, Energiemobilitätsmarkt. Genau. Absolut korrekt.
Und du hast mir erzählt, ihr habt einen Pivot hingelegt. Das finde ich extrem interessant. Aber vielleicht bevor wir über den Pivot reden, erzähl erstmal, was ihr heute macht.
Wir möchten Menschen zur nachhaltigen Mobilität begeistern, indem wir einfach Produkte, Dienstleistungen anbieten, die im ersten Schritt funktionieren. Was tatsächlich heute aktuell leider nicht der Fall ist, mit unserem Produkt dann schon. Und das so in einfachen Worten zusammengefasst. Wir nutzen Technologie, um technologische Komplexität wegzunehmen.
Da war jetzt aber noch sehr viel, ich würde mal sagen, Insiderwissen drin, denn ich glaube, der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin haben jetzt noch nicht verstanden, in welchem Segment ihr tatsächlich oder welche Lösung ihr anbietet, die im ersten Schritt funktioniert.
Man muss dazu so erstmal verstehen, was für ein Problem eigentlich der Elektroautofahrer heute hat. Wir selbst sind begeisterte Elektroautofahrer. Jedes Elektrofahrzeug, was man heute fährt, ist echt unfassbar geil. Aha. Macht richtig Spaß. Das ist so ein bisschen wie, als wenn ich vom Nokia 6310i auf ein Smartphone das allererste Mal gewechselt bin.
Okay.
Aber das Thema drumherum, nämlich Ladeinfrastruktur, das ist so aktuell der größte Dissatisfier. Das kriegt man, denke ich, auch genügend in den Medien mit. Auch die Politik ist dran, unter anderem das Bundeskartellamt und die Monopolkommission. Aber schlimmer ist tatsächlich die Problematik an der Ladesäule selbst. Da gibt es allein in Deutschland über 2300 Ladesäulenbetreiber, die zu ein paar hundert aggregiert werden. Es gibt über 380 Tarife in Europa, noch weitaus mehr, allein in Europa über 20.000 Ladesäulenbetreiber. Ich bin ja gerade in Norditalien, bin vorgestern Abend im Elektroauto hochgefahren und habe sowohl unsere Anwendung benutzt, als auch immer wieder in Konkurrenzanwendungen geguckt. Mit den Konkurrenzanwendungen hätte es nicht so funktioniert wie mit unserer. Und das ist so ein bisschen das Thema, was wir angreifen wollen, den größten Dissatisfier aktuell aus dem Markt zu nehmen.
Das heißt, ihr seid im Prinzip ein Mediär, wenn man so möchte. Also ihr seid ein Zwischenlayer zwischen den ganzen Ladesäulenbetreibergesellschaften und den Endkunden hinterher, ja?
Genau.
Genau. Das kennt man nicht. Ich habe das vielleicht so als Analogie. Carjump, weiß nicht, ob du die kennst. Ne? Die haben, genau, das klingt so ein bisschen ähnlich, jetzt nur halt eben in einem anderen Markt. Ne?
Ja, ich würde sogar mehrere Modelle dazu nehmen. Sowas wie eine Booking oder HRS, die irgendwann mal angefangen haben, zu Hotels zu raten. Mhm. Wir machen das Gleiche mit Ladesäulen, sowohl technologisch als auch über Kundenfeedback.
Also richtiges Rating.
Ja, genau. Also wir checken anhand der bisherigen, des bisherigen Verlaufs sowas wie Utilization, Fehlerraten und wir versuchen mal einen 78-jährigen Schwiegervater, sage ich immer so schön, nur dahin zu schicken, wo er auch tatsächlich begeistert weiterfährt, weil nämlich der Ladevorgang funktioniert hat. Heute ist es jetzt so, beispielsweise, wenn du in Berlin stehst und unsere Wettbewerberanwendungen aufmachst, hast du so 15 bis 17 Optionen üblicherweise, wo du in der direkten Umgebung laden kannst. Die werden dir alle angezeigt. Und dann fährst du den klassischen Trial and Error.
Okay.
Und fährst mit deinem Auto durch die Gegend. Wir zeigen dir direkt an, wo du hinfahren musst und sprechen dir eine konkrete Empfehlung aus.
Ist das nicht so ein Thema, was eigentlich perspektivisch von, ich weiß nicht, Google Maps oder so gelöst werden würde?
Kann perspektivisch von Google Maps gelöst werden. Die zeigen auch schon die Ladepunkte an. Die sind aber nicht wie wir an allen Roaming-Plattformen beispielsweise aktuell angebunden oder bereits mit Ladesäulenbetreibern im direkten Verhältnis.
Mhm.
Die konzentrieren sich aktuell eher auf die Routenplanung im Auto, insbesondere mit Android Car.
Und euer Geschäftsmodell ist dann wie?
Das nach außen ersichtliche sind aktuell zwei Tarife, die wir anbieten. Mit der Flatrate lösen wir zwei Probleme, insbesondere ein psychologisches, nämlich die Kostenkontrolle, weil das hat man aktuell zum Großteil nicht. Ich weiß üblicherweise nicht, was ich im Monat zu zahlen habe, kriege ich die Rechnung erst Wochen oder Monate später. Bei uns weißt du basierend auf deiner Fahrzeugklasse, was du im Monat zu zahlen hast.
Mhm.
Welchen Kostenblock du als Umsteiger, insbesondere wenn du auf Elektromobilität umsteigst, welcher Kostenblock da auf dich zukommt, das ist heutzutage halt leider mit den anderen Produkten nicht gegeben. Und dann haben wir noch ein zweites Paket, was so für eher Neueinsteiger ist, die zu Hause laden und eine Wallbox haben, aber nicht unbedingt eine Flatrate brauchen, weil sie kein Laternenlader sind und nur rein auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen.
Das heißt, ihr seid im Prinzip auch ein Stromhändler, ja?
In dem Fall leider nicht, weil da hat die Politik ein paar Fehler gemacht. Die Ladesäule wird, wird kompliziert, rein regulatorisch als Letztverbraucher deklariert. Das heißt, wir liefern keinen Strom, sondern wir authentifizieren dich, Jan, als Elektroautofahrer an der Ladesäule. Und der Ladesäulenbetreiber beliefert uns mit Strom und stellt ihn uns in Rechnung.
Aha, ist ja interessant. Ich habe mich mir euer Pricing mal angeguckt. Ich habe mich gewundert, ihr macht das quasi nach Fahrzeugmodell. Ihr macht das nicht nach Ladevorgängen, das wäre dann euer Flex-Modell, sondern ihr in dem Flat-Modell fragt ihr nicht vorher, wie oft möchtest du eigentlich in der Regel im Monat laden, ne?
Genau. Basierend auf der Fahrzeugklasse, weil das unterschiedliche Akkus sind. Wir stellen aber auch in den jeweiligen Fahrzeugklassen unterschiedliche Verhaltensweisen fest. Je nachdem, welche Zielgruppe das auch ist. Die Flatrate selbst ist jetzt rein von uns angeboten für reine Privatkunden. Die Flex haben wir auch für Gewerbe geöffnet. Ist das für uns auf Datenerkennungsbasis einfacher nachzuvollziehen.
Ja, aber ich wollte damit auch fragen, unterscheiden sich denn die Fahrertypen hinterher von den einzelnen Modellen? Also laden die unterschiedlich oft oder ist es tatsächlich nur der Stromverbrauch, der hier abgebildet wird und die Dauer des Ladevorgangs zum Beispiel?
Die haben natürlich unterschiedliche Verhaltensweisen, ne? Also da gibt es einmal den, der regelmäßig pendelt, seine 40 bis 60 Kilometer am Tag zurücklegt oder gar mehr.
Mhm.
Dann gibt es den klassischen Porsche-Fahrer, wahrscheinlich viertes oder fünftes Fahrzeug, entsprechend am Wochenende unterwegs. Und je nachdem, in welche Zielgruppe du guckst, findest du natürlich immer wieder mal so Ausreißer oder aber halt den typischen Kunden, wie wir das so im Modell feststellen. Also klassischerweise hast du, wenn du dir das irgendwie bildlich vorstellen würdest, den Bauch und nach oben hin und unten hin ein paar Ausreißer.
Und was ich jetzt interessant finde, ihr seid jetzt schon in 30 Ländern aktiv, ne?
Genau, also wir haben drei Monate nach dem Launch unseres Produktes jetzt in Deutschland auch unseren deutschen Subscribern ermöglicht, dann in über 30 Ländern zu laden. Stand vor ein paar Tagen über 200.000 Ladepunkten. Uns sind aber die Anzahl der Ladepunkte sind bei uns weniger relevant, weil wir dich tatsächlich nur zu den Ladepunkten schicken, die funktionieren. Und leider muss man sagen, dass eine gewisse Anzahl an Ladepunkten ständig mal functioning ist.
Und das kriegt ihr in Realtime mit?
Ja, also wir haben In allen Fällen, wir sind direkt angebunden. Wir haben keine Ladekarte wie alle anderen oder viele der anderen. Bei uns funktioniert die Authentifizierung über die App, entweder iOS oder Android. Und da kriegen wir in Echtzeit mit, was passiert.
Und sag mal, ich kenne jetzt den Wettbewerb von euch zu wenig. Wie groß ist der Wettbewerb und von welcher Seite kommt ihr?
Also wir haben natürlich den klassischen Energieversorger, der sowohl als Ladesäulenbetreiber unterwegs ist, mit dem wir dann üblicherweise partnern, weil wir seine Ladeinfrastruktur auch bei uns angebunden haben, über welche Wege auch immer. Mhm. Dann gibt es natürlich auch den Ladesäulenbetreiber, der ein eigenes sogenanntes EMP-Produkt, Electric Mobility Provider Produkt am Start hat. Da sind das so die großen, sind so eine NBW Mobility Plus beispielsweise oder eine Plug Surfing.
Aber das, wenn ich kurz reingehe, das sind ja jetzt keine Konkurrenten für euch, oder? Das sind ja eher so Love-Hate-Relationships, wahrscheinlich so Partner, die auf euch angewiesen, also oder ihr seid auf die angewiesen und ihr liefert aber gleichzeitig Leads, oder?
Genau, also mit NBW, das ist sowohl eine Kooperation, aber wir verstehen uns auch mit den Menschen dahinter sehr gut, finden das Produkt auch super gut. Tatsächlich keine echte Konkurrenz. Es gibt Konkurrenz. Zwei Player aus dem Ausland, Dänemark, hier in Deutschland poppen gerade ein paar auf, sehr early stage, haben wir sehr im Auge, gucken uns das natürlich an, aber aktuell in Deutschland direkte Konkurrenz in dem, was wir machen, neben den Tarifen, sehen wir nicht.
Und was sind hinterher jetzt in diesem Konkurrenzkampf, der jetzt, wenn du sagst, es ist early stage, was am Brodeln, am Köcheln, was sind hinterher so die, ich sag mal, die entscheidenden Kriterien, die diesen Wettbewerb hinterher entscheiden könnten?
Ich denke, ich nenne es obsessive Kundenzentrierung. Das ist das, was aktuell absolut fehlt. Man hat die klassische Ingenieurskunst nach vorne gepackt, hat entsprechend ohne Ende unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Firmware, etliche Protokolle, in Protokollvariationen, die dazu führen, dass Menschen, die ein Urbedürfnis, nämlich Mobilität haben, sich dann getraut haben, auf ein Elektroauto zu setzen, um ihre Mutter zu besuchen oder keine Ahnung was, von A nach B zu kommen und dann an der Ladeinfrastruktur feststellen, Mist, das klappt nicht. Und ich glaube, wenn man das im ersten Schritt gelöst bekommt, was jetzt aktuell ja sogar die Politik verstanden hat und auch sehr dran ist, das Thema gelöst zu bekommen, weil wir halt auch ein paar Klimaziele uns gesetzt haben, die wir erreichen wollen und wir diese de facto nicht erreichen, wenn das weiterhin so in der Form Bestand hat, wie es Bestand hat. Also nur für dich mal eine Zahl, ein Fünftel des gesamten Straßenverkehrs in Europa verursacht, wird durch, also die CO2-Emissionen in Europa werden zu ein Fünftel durch den Straßenverkehr verursacht. Reiner Individualverkehr. Transportation kannst du nochmal 10% draufrechnen, also dann sind wir bei 30%. Und das kriegen wir nur gewuppt, wenn man in irgendeiner Form auf emissionsfreie Mobilitätslösung geht.
Wie hat man sich denn euer Team vorzustellen? Das finde ich ja jetzt ganz interessant. Du hast jetzt eben von Protokollen gesprochen und sowas. Das klingt sehr technisch. Ne? Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn ihr jetzt schneller als die Konkurrenz den Markt erobern wollt, ist es wahrscheinlich irgendwie auch ein Vertriebsthema. Ne?
Ja, das ist so der nächste Schritt im Growth, um es mal so zu formulieren. Aber das Team, was begonnen hat, das Baby zu bauen, waren 16 Menschen und von den 16 konnten 12 programmieren.
Ah, okay.
Eher 13. Aha. Ich darf nicht mehr. Die Gründer selber haben alle drei Informatik-Hintergrund. Das ist der Sören mit Medieninformatik, der Wilfried mit Informatik. Ich habe meine technische Informatik erfolgreich abgebrochen. Also wir können alle mit entsprechenden Systemen umgehen. Und so sieht es auch bei der Mannschaft aus. Und das ist auch das, was so ein bisschen in der Industrie gefehlt hat. Das ganze Software- and Data-Game, das ist halt das, was wir versuchen, mit unserem Team reinzubringen.
Und dann aber trotzdem wahrscheinlich das Vertrieb eben als nächste Komponente, oder? Oder was sind genau. die Teamstruktur hat man sich perspektivisch wie vorzustellen?
Zum aktuellen Teil sehr viele Entwickler, Product, UX. Wir haben jetzt gerade mit Partnership Management angefangen. Genau das, was du nämlich ansprichst. Sales, Operations in der Richtung auch.
Ist ja wahrscheinlich, wenn ich da reingehe, ist ja bei den Partnern, die du vorhin angesprochen hast, so ein RWE und so weiter, das sind ja wahrscheinlich relativ dicke Bretter. Ne? Das ist ja jetzt kein Thema, was man so im Vorbeigehen macht.
Ja, aber also die finden uns, glaube ich, ganz gut, finden das erfrischend, wie wir vorangehen. Wir bringen da auch eine gewisse Geschwindigkeit mit. Und eher im Gegenteil, wir erfahren da weniger Aversionshaltung als echt Unterstützendes. Und auch bei den anderen Playern, also das eine ist ja, also ne, wir haben ja so gesehen eine Art Two-Sided Market, nach hinten hin haben wir die Ladesäulenbetreiber, die wir anbinden wollen. Und angebunden haben, mittlerweile über eine 92-93%ige Abdeckung. Und nach vorne hin wollen wir unser Produkt verkaufen und bieten halt keine White-Label-Lösung an, sondern wollen halt eine Brand namens Elva aufbauen und sind da sehr stark dran. Und dann kommt nochmal ein On-Top, ein Sales drauf, der natürlich sich an Multiplikatoren wendet. Und da konnten wir jetzt auch schon den ersten Erfolg nachweisen, ohne dass es bisher eigentlich ein implizites Sales-Team gegeben hätte.
Und jetzt habt ihr gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich habe verstanden, primär über Business Angels, beziehungsweise Norsken ist bei euch mit reingegangen, ne?
Nee, Norsken nicht. Über Business Angels. Der eine, der bei uns drin ist, ist der Friedrich Neumann, der ist auch Venture-Partner bei Norsken.
So. Ach so, okay. Ja, genau. Friedrich kenne ich auch, ja. Ne? Und dann also es ist eine reine Business Angel-Runde demnach.
Richtig. Wir hatten eine kleine Runde vor zu raisen. Die wurde so gesehen von Business Angels dann standalone geraced. Jetzt sind wir dabei, das Thema neu zu strukturieren. Nachdem wir die Angel-Runde geraced haben, die eigentlich ursprünglich mit VCs geplant war, haben aber festgestellt, dass wir das ganze Thema nochmal neu strukturieren müssen, sind dran. Entsprechend freuen wir uns über die Expertise, die einfließt. Neben Friedrich, der ganz massiv in Richtung Nachhaltigkeit geht, Rolf Hansen, der Simio und Amazim Australien gegründet hat, der sehr viel Marketing und regulatorisches Know-how mitbringt, oder aber auch die anderen Kandidaten, die mit uns an Bord sind, ob das ein Fabian Paul ist, der schon beim Thema Ladeinfrastruktur komplett unterwegs ist, oder Michael van Röder, der beim Übertragungsnetzbetreiber investiert ist und.
Ja, sehr spannend. Also der Vollständigkeit halber 3,2 Millionen Euro habe ich hier stehen, ja. Lass uns nochmal kurz über den Pivot sprechen. Das ist ja auch interessant. Ihr kommt ja eigentlich aus der Agenturwelt, ne?
Genau.
Ja. Und wie ist denn dieser Schritt passiert, dass ihr jetzt plötzlich ein Tech-Startup baut?
Wir sind jetzt seit das Team, es kennt sich jetzt zum Großteil schon seit über 10 Jahren, die Kapitalgesellschaft, der Dienstleister existiert auch schon knapp seit 10 Jahren, und letztes Jahr hat das stattgefunden, was weltweit ja stattgefunden hat, und dieser Impact hat dazu geführt, dass drei unserer größten Mandate, die wir hatten, alle drei auf einmal uns um die Ohren geflogen sind. Das eine war die UEFA, die als erstes angerufen hat und uns mitgeteilt hat, dass die Europameisterschaft verschoben würde. Das zweite war die Bundesliga. Und das dritte, so wie es Murphy's Law will, waren Familienunternehmen aus der Touristikbranche. Du kannst dir in etwa vorstellen, wie ich in der Woche gefühlt habe. Und nach diesen drei Anrufen gab es so eine allgemeine Schockstarre. Diese Schockstarre haben wir uns nach ein paar Wochen haben wir für uns genutzt, um so gesehen das zu tun, was wir für richtig gehalten haben und unserem Herzen zu folgen, nämlich etwas Nachhaltiges zu bauen, haben einen internen Prozess aufgesetzt, mag jetzt pathetisch klingen, hieß The Phoenix Project. So wie wir Innovation für unsere Kunden betrieben haben, haben wir diesen Prozess aufgesetzt mit ein bisschen mehr Liebe, was für unsere eigene Zukunft ging. 16 Menschen gemeinschaftlich sich für ein Thema entschieden, und dieses Thema sind wir dann angegangen.
Ja, und scheinbar mit Erfolg, ne? Das klingt
das Ergebnis ist, genau.
Ja. Klingt ja wirklich super. Du dann vielleicht als letzten Punkt nochmal, du hast ja jetzt so ein, zwei Mal schon in Richtung Politik so ein bisschen gestichelt. Wo steht denn in eurem Markt jetzt gerade die Politik? Das klang so, als würden die später aufwachen, als es dir lieb wäre, oder vielleicht zum Teil noch schlafen. Also wie ist so dein Blick auf die politischen, also ich meine jetzt vor dem Hintergrund, jetzt kommt ein Regierungswechsel, da kann es auch nochmal anders sein, aber so bisher, wünschst du dir da mehr Geschwindigkeit?
Ja klar, also Geschwindigkeit ist absolut wichtig aktuell, einfach auch aufgrund dessen, weil wir hier eine gewisse Dringlichkeit haben, und die hat gar nicht mit uns als Business zu tun, sondern einfach das, was um uns herum passiert. Ich wohne im Ahrtal, du hast das mitbekommen, was Ende Juli im Ahrtal stattgefunden hat. Die Menschen dort mussten so gesehen die Dringlichkeit am eigenen Leibe erfahren. Ich würde mir halt in der Politik wünschen, dass man diese Dringlichkeit auch versteht, ohne es am eigenen Leibe erfahren zu müssen. Nämlich die bevorstehenden Umweltkatastrophen, wie auch der IPCC-Report dahingehend sehr eindeutig ist. Und hier wurden einfach architektonisch ein paar Fehler gemacht, sowohl in der Energiebranche als auch in den anderen Aspekten, die damit einhergehen. Und da wünsche ich mir schon echt ein paar herzhafte Eingriffe, die schon ein bisschen was umstellen werden müssen. Aktuell ist man sehr langsam, bin aber guter Dinge, dass wenn man vielleicht auch auf Neueinsteiger, wie wir das sind, und auch Wettbewerber, die eine ähnliche Mission oder Vision haben, hören würde als bestehende Player, weil die sich üblicherweise mit, disruptiver Veränderung sehr schwer tun. Das war so ein Wunsch. Und ansonsten denke ich, dass aus der Politik bisher nicht so wirklich viel an Innovation gekommen ist, sondern eher meistens aus der Gesellschaft heraus. Wir konzentrieren uns jetzt aktuell nicht auf die Politik, warten nicht auf die Politik, sondern möchten einfach so viele Menschen wie möglich für Elektromobilität begeistern und glauben, dass das Thema aus der Gesellschaft heraus getrieben werden muss.
Ja, nee, also finde ich total nachvollziehbar. Vielleicht trotzdem mal eine kurz nachgehakt dazu nochmal, weil mein Eindruck momentan ist, dass man ja eigentlich nur versucht, ein bestehendes Fahrverhalten oder Besitzverhalten auch einfach quasi zu adaptieren auf eine neue Antriebslösung, ne? Also auf Elektromobilität. Wäre das nicht aus deiner Sicht, vielleicht widerspricht das eurem Geschäftsmodell gar nicht, aber wäre das nicht eigentlich sinnvoller? Man würde mal hinterfragen, wie viele Autos brauchen wir eigentlich? Also ist nicht die Produktion von Autos und das Bereitstellen von, Fahrbahnen, wo dann Menschen drin sitzen, nur ein Fahrer pro Auto, ein Mitfahrer pro Auto oder sowas, also sehr breite Straßen, wo dann einfach viele Autos fahren können, Parkplätze und so weiter, die gebaut werden müssen. Ist das nicht hinterher eigentlich das größere Problem, dass man einfach keine Effizienz in der Mobilität hat?
Absolut korrekt. Also unser Claim ist, wir begeistern für nachhaltige Mobilität. Und meine persönliche Meinung ist, Individualverkehr ist halt leider nicht ganz so nachhaltig, ne, wie öffentlich oder Bahn oder Fahrradfahren tatsächlich irgendwie in der Innenstadt.
Ja, oder auch Sharing-Mobilität ist ja jetzt auch ein Thema, ne? Also da ist ja zumindest so ein Zwischenschritt eigentlich, wäre ja da zu schaffen, dass man sagt, mehrere Menschen teilen sich halt ein Auto, das vielleicht dann sogar auch jetzt, wir haben hier in Berlin gerade, kennst du wahrscheinlich Wei, ne, die ja irgendwie das Auto vorfahren und dann wieder wegfahren und sowas, also relativ komfortabel eigentlich. Das heißt, da tut sich ja auch gerade relativ viel, ne?
Absolut. Die Situation ist aber so, wie sie ist, nämlich wir haben über 50 Millionen PKWs allein in Deutschland. Genau. Und dieses Urbedürfnis an Mobilität, und wir sind halt echt eine ultramobile Gesellschaft, die kriegst du nicht von heute auf morgen umgestellt. Also das muss so etwas Schrittweises sein. Mhm. Stufenweise vorgehen. Mhm. Ich kann jemanden 60-Jährigen oder 70-Jährigen oder auch irgendwie die, also bei den Jüngeren kann man das vermitteln. Bei den Jüngeren gibt es auch diesen Bedarf nach der Ownership nicht beim Fahrzeug. Ne? Aber sobald es ein gewisses Alter erreicht, sobald es auch gewisse, Lebensabschnitte erreicht, Familiengründung, außerhalb wohnen oder, habe ich unterschiedliche Bedürfnisse. Unsere aktuelle Zielsetzung ist tatsächlich, emissionsfreier unterwegs zu sein. Und welche Schritte im Anschluss kommen, also nehmen wir mal an, irgendwie sowas wie öffentliche Anbindungen sind wesentlich geiler in Deutschland ausgebaut, als es bisher der Fall ist. Park and Ride ist geiler ausgebaut und. Dann kann man das ganze Thema nochmal so denken, aus der Kundenbrille heraus, dass man dem halt die Reise auch von der Grafschaft aus nach Berlin so emissionsfrei wie möglich gestaltet, ohne dass er eventuell in seinem Individualverkehrswagen sitzt.
Mhm. Ja? Und wer steuert das? Wen siehst du da in der Pflicht?
Also von der Politik aus Vorgaben, ich glaube, das passiert nicht oder sollte nicht passieren und wird auch nicht passieren. Ich glaube, hier sind wir als so gesehen Unternehmer, Startups gefragt. Von der Politik würde ich erwarten, dass einige architektonische Fehler, die gemacht worden sind, egal ob es jetzt irgendwie beim Thema Elektro oder Energiebetreiber war oder auch bei der Deutschen Bahn, also Trennung, Netze mit Nutzung und so weiter und so fort. Das sind alles so Aspekte, die man tatsächlich nochmal diskutieren müsste, wenn man es mal ganzheitlich betrachtet. Aber da bin ich gespannt drauf, was ehrlich gesagt mit der neuen Regierungsbildung passiert.
Sind aber wahrscheinlich zum Teil sogar auch europäische Themen, ne?
Ja, absolut. Ja. Also da sitzen auch ganze Kommissionen an diesem Thema, auch europaweit, ob das jetzt irgendwie Ladeinfrastruktur ist oder Wasserstofftankstellen oder. Wir haben ja, ich sag mal, europaweit oder auch international ein paar Verträge unterschrieben. Das bekannteste ist das Pariser Klimaabkommen. Das nächste wird Glasgow sein im November. Da gucken wir schon gespannt drauf.
Mhm. Super. Cory, das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt haben wir zum Schluss noch mal ein bisschen so quasi über die angedockten Themen, vielleicht nicht ganz euer Kernthema gesprochen, aber finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man sich dazu irgendwie mal Gedanken macht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nicht wirklich. Kleiner Hinweis, wir suchen immer Supermenschen, die uns auf unserer Mission unterstützen möchten.
In welchen Bereichen und wo?
Das fängt tatsächlich bei uns bei Brand Marketing, Social, Customer Care, Partnership, Finance, also fast jeder Bereich ist dabei. Schaut gerne auf die Website, guckt euch das an, bewerbt euch auch gerne initiativ, falls ihr da Interesse dran habt. Wir haben jetzt die nächsten Monate und Jahre ein bisschen was vor.
Super. Dazu erstmal ja, wünsche ich viel Glück und wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's auch schon. Das war Gauchina Sivaganeshi Morty. Ich fand's super spannend. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch, empfehlt das gerne weiter. In diesem Fall interessiert es wahrscheinlich jeden, der in irgendeiner Form ein E-Auto fährt oder ab und zu eins leiht oder sich einfach nur für diesen Markt interessiert oder wissen möchte, wie man ja einen Pivot hingelegt hat. Ich meine, das war ja auch gerade ganz beeindruckend, muss ich sagen, wenn man aus der Agenturwelt kommt und dann plötzlich den E-Automarkt neu erfindet und da so ein spannendes Layer drüber legt. Also denkt mal drüber nach, wen das interessieren könnte. Und ansonsten euch schon mal vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Um 16 Uhr geht es dann weiter eben mit Alexander Grahn, den Founder und Managing Director von Bobby. Da sprechen wir über den ganzen Markt der Baumaterialien. Also das heißt, wahrscheinlich interessant für, ich weiß nicht, Gartenlandschaftsbauern, Häuslebauer oder Menschen, die halt eben gewerblich mit dem Bau zu tun haben. Also ich glaube, es lohnt sich nachher reinzuhören. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.